Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotho am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin.
Es stellten sich danach dann auch so diffuse Schmerzen ein, die ich nicht zuordnen konnte. Knacken in den Gelenken. Und komischerweise waren das dann beide Fußgelenke oder beide Kniegelenke. Und ganz schlimm waren die Füße. Mit den Füßen war das ganz schlimm. Ich konnte also nicht lange laufen und es schmerzte einfach sehr stark.
Diffuse Schmerzen hier und dann da. Jeder Sechste Befragte im Rahmen einer deutschen Gesundheitsstudie vor einiger Zeit gab an, zum Zeitpunkt der Untersuchung unter schweren muskuloskeletalen Schmerzen, also Schmerzen an Muskeln und dem Bewegungsapparat, zum Beispiel Sehnenansätzen, zu leiden. Amerikanische Rheumatologen haben den Begriff des chronisch weit verbreiteten Schmerzes beschrieben. Erst neben bestimmten schmerzhaften Druckstellen an bestimmten Körperstellen in Verbindung mit weiteren Symptomen die Grundlage für die Diagnose heute eines sogenannten Fibromyalgiesyndroms, wird auch abgekürzt FMS, Fibromyalgiesyndrom. Symptome, die man früher mal als Weichteilrheumatismus umschrieb, aber seit weit über 40 Jahren unter dem anderen Begriff zusammenfasst. Und immer mehr wird gewusst, zumindest wird gefragt, nach Ursachen, Prognose und auch Therapiemöglichkeiten dieses etwas anderen Rheumas, wie es auch lange Zeit genannt wurde. Manche leiden unter solchen Beschwerden, ohne dass bisher je überhaupt eine richtige Diagnose dieses Syndroms nämlich gestellt wurde. Und da wollen wir einen weiteren Beitrag leisten. Wir haben schon öfter dieses Thema aufgegriffen. Und es gibt immer wieder auch die Frage, was gibt es für neue Erkenntnisse? Was kommt da raus? In welche Richtung denkt man? Was dann auch möglicherweise eine therapeutische Konsequenz hat. Also mehr dazu im weiteren Verlauf der Sendung. Zunächst erstmal einen Überblick über die Sendung bis 11.30 Uhr. Nach den Nachrichten 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin. Und das sind die drei Themen heute, die wir haben, nämlich Herzrhythmusstörungen. Eine smarte Uhr soll Vorhofflimmern erkennen können. Alzheimer, Antikörper könnten der Demenzbehandlung neue Impulse geben und Nebenwirkungen von Drogen, Cannabis erhöht das Risiko für Schlaganfall und Herzrhythmusstörung. Gleich im Anschluss ist etwa 10 vor 11, da haben wir dann die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zum heutigen Schwerpunktthema Fibromyalgie. Wir nennen das im Untertitel immer noch so mit dem alten Begriff, das etwas andere Rheuma, zu beantworten. Nach den Nachrichten 11 Uhr, da haben wir unser Radiolexikon Gesundheit. Heute haben wir einen weiteren besonderen Fall da drin und bis 11:30 haben wir dann Zeit für Ihre weiteren Fragen zum Schwerpunktthema. Die können Sie, wenn Sie schon Fragen haben, ab sofort unserem Telefonteam durchgeben. Unsere Expertin hier im Studio, mit der Sie später auch live sprechen können, beantwortet diese gern. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer durch und wenn Sie anrufen, bezahlen Sie dafür nicht. Sie lautet diese Nummer 00800 4464 4464. Ich sage die Nummer nochmal, 00800 4464 4464. Schreiben Sie uns aber auch gerne eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und jetzt möchte ich Ihnen die Expertin zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Das ist Frau Professor Rike Alten. Sie ist Chefärztin der Abteilung Innere Medizin II Rheumatologie der Schlossparkklinik Berlin, die ein akademisches Lehrkrankenhaus auch ist, der Charité in Berlin. Frau Professor Alten, Sie sind schon viele Male zu allen Themen aus der Rheumatologie, aber auch eben halt zu Fibromyalgie hier gewesen. Sie verfolgen die gesamte Entwicklung, sind da ganz vorne an der Forschungs- und Behandlungsfront auch. Weichteilrheumatismus hieß dieses bunte Beschwerdebild von Schmerzen an verschiedenen Stellen des Körpers früher. Fibromyalgie-Syndrom jetzt. Es weist eben darauf hin, ich habe schon gesagt, dass es mehr als nur ein Symptom gibt. Wenn Sie das vielleicht auf dem Stand heute einmal zusammenfassen.
Das Entscheidende ist ja, dass die Patienten wirklich unter Schmerzen leiden. Und die Schmerzen unterscheiden sich von den Schmerzen zum Beispiel bei einer rheumatoiden Arthritis, die wir klar auf die Gelenke beziehen können, oder von den Schmerzen bei einer sogenannten Spondyloarthritis, die wir früher Morbus Bechterew zugeordnet haben, wo wir den Rücken im Fokus haben, insbesondere die Kreuzdarmbeingelenke. Und hier haben wir es eben mit weit verbreiteten, umherschweifenden Schmerzen zu tun, die sich nicht einer speziellen Gelenkregion zuordnen lassen.
Also diffus, so wie die Patientin eben auch schon gesagt hat. Dann war es hier, dann war es da. Wie sind denn diese Schmerzen beschaffen? Sind die Schmerzen bei Bewegung, sind die Schmerzen in Ruhe oder bei Berührung und Druck?
Die Schmerzen sind sowohl als auch. Aha. Sie können auf Druck ausgelöst werden, deshalb ja auch die alten Kriterien mit den sogenannten Triggerpunkten beziehungsweise den Klassifikationskriterien. Da musste man immer 11 von 18 dieser spezifizierten Punkte am Körper finden.
Drücken und wenn es weh tat, war es
ja,
das.
Ja, mit einer ganz genauen Kraft auch. 4 Kilopond, wir hatten damals sogar am Anfang in der Schweiz sogenannte Vigorimeter entwickelt, damit die Kraft immer identisch war.
Das macht
und in
man
klinischen
heute nicht mehr?
Studien macht man das noch immer heute. Im klinischen Alltag braucht man das nicht. Also man muss die Kollegen trainieren, dass sie ungefähr den entsprechenden Druck aufbringen. Was für heute für uns aber noch wichtiger ist, ist eben das weit verbreitete dieser Schmerzen und die Erschöpfung der Patienten.
Da möchte ich nochmal nachfragen. Weit verbreitet in dem Sinne, dass es viele Menschen haben oder weit verbreitet
viele
am Körper?
Am Körper. An verschiedenen Regionen. Es gibt keine spezifische lokalisierte Region, wo diese Schmerzen auftreten können. Und es ist auch nicht eindeutig so, wie bei der Arthrose zum Beispiel, dass es einen Anlaufschmerz gibt, dass die Schmerzen bewegungsabhängig sind. Die Schmerzen sind eigentlich immer da. Und das ist auch so quälend für diese Patienten.
Nochmal zur Schmerzqualität. Wenn ich da an meinem blöden Knie, an der Sehnenverkürzung rumdrücke, dann fange ich mal vor Genuss an zu grunzen, weil das so ein Gegenschmerz ist, den ich da auslösen kann. Kann ich so einen Gegenschmerz auslösen bei einer Fibromyalgie, dass mir das irgendwann besser tut und gut tut? Oder ist das nur alles furchtbar?
Also das bleibt eigentlich furchtbar. Man kann so einen Gegendruck keine positive Reaktion abgewinnen bei diesen Patienten.
Was machen Sie, also Sie haben da nun jahrzehntelang mit zu tun, Sie werden wahrscheinlich einem Patienten fast schon ansehen, dass er wohl darunter leiden könnte.
Also
aber
der Patient schildert das in einer ganz klassischen Art und Weise und bei den Visiten auf Station oder auch in der Ambulanz höre ich schon aus den Zwischentönen, in welche Richtung es geht.
So, dann verraten Sie bitte mal aus dem Alltag, was sind die klassischen Fragen, die Sie dann stellen?
Also es brennt wie Feuer, es ist ganz schlimm. Also eine sehr bildreiche, katastrophisierende Schilderung dieser Schmerzen. Weil die Patienten häufig ja auch schon lange unverstanden mit diesen Schmerzen durchs Leben gehen.
Mit welchen Diagnosen abgespeist?
Psychosomatik, sehr häufig, nicht ernst genommen. Man klärt vieles ab. Entscheidend ist ja, dass bei dieser Erkrankung sich kein pathognomonischer Laborwert findet.
Das wäre nämlich dann die Frage, was können Sie tun, um diese Diagnose zu sichern?
Also Labor, nein. Bildgebung, bisher. Konventionelles Röntgen, nein. Neuere Untersuchungen zeigen aber eindeutige Veränderungen im funktionellen MRT.
Und was bedeutet das? Was findet man und wo findet man das?
Man findet also im Gehirn ganz eindeutige Veränderungen bei diesen Patienten. Das heißt, es gibt durchaus Störungen. Und neuere Untersuchungen, die jetzt vorgestellt wurden auf dem Rheumatologenkongress im November, zeigen auch eine ganz erhebliche kognitive Beeinträchtigung. Das heißt, Verständnis, auch Sprache kann bei diesen Patienten reduziert sein. Wahrnehmung, also ein ganz komplexes Krankheitsbild, was bisher gar nicht so beschrieben wurde bei diesen Patienten.
Was man aber offensichtlich oder wozu man jetzt doch etwas in diesem speziellen MRT auch
zuordnen kann,
auch den richtigen oder den betreffenden Stellen im Gehirn,
genau.
soweit man es weiß. Heute.
Soweit man das jetzt weiß.
Hat man eine Vorstellung, wodurch diese funktionelle Beeinträchtigung gerade auch in diesen Kompetenzen kommen könnte? Möglicherweise durch die jahrelangen Schmerzen auch und die Auseinandersetzung damit?
Also ein Punkt ist sicher die Chronizität des Schmerzes, der lange bestehende Schmerz, dann eben auch ein ganz spezieller Schmerztyp. Das heißt also, lange bestehender Schmerz führt ja auch zu einer Zentralisierung und zu einer Änderung wirklich der Schmerzwahrnehmung. Früh erkannte Patienten mit Fibromyalgie und früh behandelte Patienten mit Fibromyalgie, bei denen verhält sich das offenbar anders.
Wenn Patienten am Anfangsstadium sind, hier Schmerzen, da Schmerzen haben, dann greifen sie möglicherweise erstmal zur Selbsthilfe und nehmen ein einfaches, in Anführungszeichen, Schmerzmittel. Bringt das etwas? Bringen also die traditionellen Schmerzmittel etwas?
Die Patienten berichten das nein. Die Patienten haben ja zusätzlich zu diesen Symptomen auch noch ein ganz wichtiges anderes Symptom, nämlich den sogenannten nicht erholsamen Schlaf und die entsprechende Tagesmüdigkeit oder Fatigue, also die große Erschöpfung.
Ohne das wird dieses, also ohne dass diese beiden Symptome mit dazukommen, würden Sie sehr zögern, eine solche Diagnose zu stellen?
Ich bin kritisch, weil auch bei Patienten mit anderen rheumatischen Erkrankungen sehen wir zunehmend die Bedeutung sowohl der Schlafstörungen, aber insbesondere auch dieses sogenannten Fatigue-Syndroms. Trotz einer wirklich sehr effektiven Behandlung mit hochmodernen Medikamenten und fehlenden Entzündungszeichen und fehlenden Gelenksymptomen leiden mehr als die Hälfte unserer Patienten an einer sogenannten Fatigue-Müdigkeit. Wir erfassen das gerade mit einem sehr guten Instrumentarium, was die Europäische Rheumatologengesellschaft uns zur Verfügung stellt. Und ich bin immer wieder erschüttert, obwohl die normalen Gelenkscores nicht darauf hinweisen, dass es noch eine Krankheitsaktivität gibt, dass die Patienten sich auf der Rating-Skala von 0 bis 10 für die Fatigue immer zwischen 7 und 8 einordnen. Das heißt, sie haben dort ein großes Problem.
Ein großer Leidensdruck an der Stelle. Ja. Über das therapeutische Konzept sprechen wir im weiteren Verlauf der Sendung noch, denn das wird wahrscheinlich nicht auf Medikamente, da habe ich eben schon mal nachgefragt, zumindest nicht auf klassische Schmerzmedikamente hindeuten. Vielleicht können Sie das Bündel einfach schon ansprechen, wir werden das dann noch auspacken.
Soll ich schon mal kurz,
kurz andeuten,
skizzieren?
Dann können wir es auspacken nachher.
Also klassische Medikamente wie zum Beispiel Ibuprofen helfen den Patienten nicht. Wir in unserer Klinik haben eine ganz spezielle Kombination entwickelt von Therapeutika, die wir aber per Infusion geben. Und viele unserer Patienten kommen in der Tat 2 bis 3 Mal pro Jahr, um so eine kurze Serie von solchen Infusionen.
Was ist da drin? Das wollen jetzt alle wissen.
Wollen jetzt alle
los, raus damit.
Also wir machen einerseits ein antientzündliches Schmerzmittel, zum Beispiel ein Coxib. Geht dort rein, das heißt Dynastat. Dann geben wir ein Muskelrelaxanz, Orthoton als Infusion. Und das ist eigentlich das Entscheidende, Ondansetron. Das ist ein Mittel, was zentral wirkt, was eigentlich entwickelt wurde, um der Emesis, der Übelkeit, bei Chemotherapie sozusagen vorzubeugen. Diese Erfahrung habe ich aus der Schweiz mitgebracht. Dazu gibt es auch große Monographien. Und das praktizieren wir eigentlich bei uns in der Klinik mit großem Erfolg.
Ist das von anderen schon nachgemacht?
Manchmal rede ich über das, was wir tun. Und ich glaube, einige haben es schon auch praktiziert.
Okay, aber es ist ja ein Hinweis, dass es offensichtlich dort Präparate und Zusammensetzungen gibt, die den Menschen zu einem größeren Teil möglicherweise weiterhelfen. Was gehört zu dem Konzept noch dazu?
Dazu gehört aktive Bewegungstherapie und auch Ermutigung, aktive Bewegung zu erlernen und im Alltag zu praktizieren.
Was das heißt, werden wir auch im Einzelnen vielleicht noch ansprechen. Es ist ja für viele Patientinnen und Patienten ein langer Weg, übrigens Patientinnen, wirklich ganz deutlich als erstes genannt.
6-mal
häufiger oder 8 sogar zu 1. Die Zahlen werden immer noch unterschiedlicher. Ein langer Weg bis zur Diagnose und der Alltag ist und bleibt dann eben halt schmerzgeprägt. Mein Kollege Martin Winkelheider hat eine seit langem am Fibromyalgie-Syndrom erkrankte Patientin getroffen.
Ich habe mich so nach einer Grippe nicht richtig erholt. Und mir waren die Glieder schwer, Treppensteigen fiel mir schwer und ich war erschöpft und erholte mich nicht.
Erst war da die Erschöpfung, dann kamen die Schmerzen bei Annelie. 15 Jahre ist das her.
Es stellten sich danach dann auch so diffuse Schmerzen ein, die ich nicht zuordnen konnte. Knacken in den Gelenken und komischerweise waren das dann beide Fußgelenke oder beide Kniegelenke und ganz schlimm waren die Füße. Die Haut, alles, Muskeln, das Abrollen der Füße sogar. Mit den Füßen war das ganz schlimm. Ich konnte also nicht lange laufen und es schmerzte einfach sehr stark.
Nach einer Zeit sind die Schmerzen an den Füßen verschwunden.
Das hat aber so mindestens 3 Jahre gedauert. Und dann waren die Schmerzen einfach woanders. Und irgendwann stellte ich fest, das geht wirklich, fängt in den Füßen an, Knie, Hüfte, Schulter und im Kopf, sogar der Kiefer tat mir weh. Und dann fing es unten wieder an. Ja, natürlich habe ich dann mit Schmerztabletten versucht und mein Arzt, der hat dann auch, der hat mir einiges verschrieben und ich habe es ausprobiert, Rheumamittel und es hat aber nichts gebracht. Ja, es ist frustrierend. Man kommt sich so ein bisschen eigenartig vor. Ich dachte, ich spinne. Man kann es dann gar nicht erklären und es beschäftigt einen. ich habe im Bekanntenkreis dann erfahren, dass eine ältere Dame, die hatte Fibromyalgie. Und dann habe ich ja überlegt und verglichen mit den Schmerzen. Einiges war gleich mit ihren und anderes eben nicht. Und da habe ich mich dann ein bisschen mehr mit befasst und auch mit meinem Hausarzt drüber gesprochen. Und der hat mich dann nach ungefähr 2 Jahren, war das dann so, zum Rheumatologen zu dem Test geschickt. Ich wusste endlich, ja, was es ist. Und dann konnte ich mir ja auch überlegen, was ich mache. Ich habe mich mehr entspannt und mit mir befasst, was ich sonst gar nicht getan habe, weil es mir immer gut ging gesundheitlich. So habe ich mal ein bisschen mir auch Gutes gegönnt und eben mir auch Pausen gegönnt und sowas. Ich denke, dass mir das geholfen hat. Manchmal konnte ich keinen Aktenordner halten und diese Dinge. Und später, ich bin etwas früher in Rente gegangen, dann konnte ich mir ja meine Zeit einteilen und auch meine Kraft. Das ging dann besser. Ich habe immer Gymnastik gemacht. Ich musste ein bisschen mit meiner Kraft haushalten. Also es musste alles in einem gewissen Rahmen bleiben. Ich durfte nicht übertreiben. Das heißt, ein bisschen kürzer treten mit allem. Bewegung vor allen Dingen. Aber auch nicht ohne. Das habe ich dann so gemerkt, morgens beim Aufstehen, da musste ich mich zusammenrappeln erstmal. Und nach einer Weile ging es dann. Immer so ein gleichmäßiges Maß, das tut mir gut. Wir verreisen gern, wir machen gerne Städtereisen und alles am liebsten zu Fuß. Und dann habe ich halt mehr Schmerzen, aber am nächsten Tag sind sie dann wieder weniger.
Wie die Patientin sagt, ich dachte, ich spinne. Hören Sie das gelegentlich mal in der Ambulanz? Und zur Vorgeschichte, man sucht möglicherweise ja dann immer nach Kausalitäten, also nach einem grippalen Infekt. Wie ist das? Gibt es diese Vorgeschichte?
Also das ist häufig ein Auslöser, ein Infekt,
ja.
Auch banaler Infekt.
Ja. Also gar nicht jetzt eine Grippe nur, sondern grippaler Infekt reicht.
Aber auch Traumata.
Also psychische Traumata.
Man hat eine Weile sogar versucht, bei Patienten psychische Traumata in der frühkindlichen Entwicklung aufzuspüren. Und da könnte eventuell auch so etwas wie sexuelle Gewalt eine Rolle spielen.
Da weiß man ja immer mehr, dass das Zusammenspiel mit Immunsystem dann eine Bedeutung hat. Man sucht und sucht und sucht und findet an der Stelle nichts.
Bisher nicht. Also ich bin ja nun gerade zurück vom amerikanischen Rheumatologenkongress und in Bezug auf die Verbindung mit dem Immunsystem war ein wichtiger Beitrag, dass man ein verändertes Mikrobiom bei diesen Patienten mit Fibromyalgie gegenüber einer Kontrollgruppe festgestellt
hat. Also die Bakterienzusammensetzung im menschlichen Darm.
Im menschlichen
Darm.
Was
ja bei vielen Krankheiten jetzt immer stärker in den Fokus rückt, auch bei Krebserkrankungen und dergleichen. Was ist da dran? Was hat man da gefunden?
Na, man hat erstmal die ersten Untersuchungen vorgestellt. Man hat auch versucht zu analysieren, ob es auf eine bestimmte Diät zurückzuführen war. Man hat auch den Patienten verschiedene Diäten angeboten. Dieser Einfluss ließ sich bisher nicht nachweisen, aber die unterschiedliche Zusammensetzung hat sich eben gegenüber der Kontrollgruppe auch im Langzeitverlauf weiter gezeigt. Mhm. Und ich glaube, da ist ein wichtiger Weg. Wir haben das Mikrobiom ja noch nicht wirklich verstanden.
Ja, was da der Missing Link ist, also die Verbindung wirklich zwischen der Zusammensetzung und dem Immunsystem und den körperlichen Folgen dann. Das ist ja, klingt ja nach mehreren Schritten. Glauben Sie, dass da in der Richtung es mal eine vielleicht ja, zielführende und gar nicht so komplizierte therapeutische Antwort geben
könnte? Ich denke schon. Was diese Patientin gesagt hat, fand ich auch noch ganz wegweisend, nämlich ich habe mich mehr um mich selber gekümmert. Sich mehr um sich selber kümmern heißt natürlich mehr Achtsamkeit auch für den eigenen Körper. Heißt auch mehr Achtsamkeit zum Beispiel in Bezug auf eine ausgewogenere Ernährung. Mhm. Also sich wirklich selbst frisches Essen zuzubereiten, kein Junkfood zu sich nehmen, keine anderen negativen Dinge.
Unser Schwerpunktthema Fibromyalgie, das etwas andere Rheuma. Unsere Expertin hier im Studio ist Frau Professor Rike Alten, sie ist Chefärztin der Abteilung Innere Medizin II Rheumatologie der Schlossbachklinik Berlin, Lehrkrankenhaus der Charité und sie hat ihre Fragen mitgebracht, gesichtet. Und eine Frage, Sie hatten es kurz angesprochen, auch mit Cortison, aber das ist nochmal explizit die Frage, wirkt Cortison? Das ist ja bei anderen entzündlichen Muskelerkrankungen hilfreich.
Also die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Nein, es wirkt nicht. Es wird immer wieder eingesetzt und auch die Patienten berichten eigentlich über keine Verbesserung ihrer Beschwerden.
Ich frage nochmal nach, wenn ein Sehnenansatz wehtut im Rahmen einer solchen Erkrankung, ich gehe jetzt hin und sage, ich gucke mal nach, ich piek's da rein und gucke mir das unter dem Mikroskop an, gibt es da keine Veränderung?
Es gibt keine Entzündungszellen in dem Bereich.
Und Schluss, mehr nicht.
Bisher wenigstens mit unseren derzeit zur Verfügung stehenden Methoden nicht nachweisbar.
Jetzt gibt es eine weitere Frage aus Flensburg. Eine Hörerin ist am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, ja. Hier ist Frau Christoffersen.
Grüße Sie, schönen guten Tag. Ihre Frage bitte.
Ja, ich habe nicht direkt eine Frage. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten zum Thema. Ich bin Betroffene seit 2000, festgestellt mit Diagnose seit 2002. Also auch, wie bereits berichtet wurde, nach relativ langer Zeit, die schwierig war. Und ich ging dann auch in die Erwerbsminderungsrente. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Und ich habe heute noch den Schmerzzustand wie eben vor der langen Zeit, seit vor der langen Zeit. Es ist genau so, wie Frau Professor Alten es berichtet hat und auch andere Anrufer. Und ich kann es nur bestätigen. Es ist eine Schmerzerkrankung, die ständig da ist, die verschiedentlich auftritt, nicht jeden Tag gleich. Aber es ist nie weg und es ist sehr mühselig, damit zu leben. Ja. Das wäre mein Beitrag gewesen.
Danke für die Schilderung, aber Frau Professor Alten hat Ihnen ja zugehört auch.
Ich glaube, dass doch immer wieder noch Hoffnung besteht, diesen Schmerzteufelskreis zu durchbrechen. Einerseits eben wirklich durch Bewegungstherapien und durch eine Änderung der Lebensweise, aber andererseits doch auch durch solche medikamentösen Ansätze, wie wir sie bei uns in der Klinik praktizieren.
Also vielleicht doch einmal noch den Hinweis darauf, dass es noch das ist ein therapeutischer Nihilismus, wie es so schön heißt, also
ist dass nicht da nichts angebracht.
Geht, ist nicht angebracht. Es gibt auch medikamentös noch Ansätze, Sie haben das geschildert. Und dann sollten wir vielleicht noch mal sprechen auch über die Bewegungstherapie, die aktivierte, die forcierte. Wie sieht die aus?
Also die nicht medikamentösen Therapien haben eigentlich eine sehr gute Evidenzlage, wie wir sagen. Da gibt es auch große Studien. Und letztlich muss jeder Patient seine eigene Bewegung finden. Also es gibt sehr gute Studien zum Beispiel für Tai Chi. Aus Kanada hat eine Kollegin sehr gute Arbeiten vorgelegt diesbezüglich. Aber ich denke auch sehr erfolgreich die medizinische Trainingstherapie, die ja auch unter Anleitung wirklich erfolgen kann und dann erlernt wird, im Eigenregie auch weiter fortzuführen. Patienten möchten ja immer gerne Krankengymnastik, vor allen Dingen Massagen. Und die Frage ist in Bezug auf die Verordnungsfähigkeit von solchen Dingen. Das Budget ist begrenzt. Es gibt 6 solcher Rezepte im normalen Alltagsbetrieb. Aber wenn die Patienten zum Beispiel in die Rheumaliga eintreten, dann können sie dort zum Beispiel Verordnungen relativ einfach erhalten für 1 bis 2 Jahre Funktionstraining im Rahmen der Rheumaliga, gerade auch mit dieser Diagnose. Und dann erhalten Sie einmal wöchentlich in der Gruppe eine sehr, sehr gute Anleitung für Bewegungstherapie.
Die Sie dann selbst weiterführen können.
Genau.
Also es ist ein Erlernen von Techniken, die dann eben jeden Tag am besten wohl weiter durchgeführt werden können. Was gibt es noch im medikamentösen Bereich, was in den Leitlinien drin steht, was dort empfohlen wird, wo man vielleicht auch nochmal, wo die Hörerin auch nochmal prüfen könnte, ob das bei ihr überhaupt eingesetzt wird?
Die Leitlinien empfehlen ja ziemlich eindeutig Amitriptylin. An
Was
erster
ist das für
Stelle.
Eine Substanz?
Das ist eigentlich ein Antidepressivum. Ja?
Aber mit anderem Wirkungsspektrum.
Aber mit anderem Wirkungsspektrum. Und da geht es vor allen Dingen darum, eine individuelle Dosis zu titrieren. Manche Patienten kommen mit 25 Milligramm zur Nacht wunderbar aus. Bei manchen anderen muss man aber die Dosis erhöhen auf 50 oder 75 Milligramm. Und das ist natürlich gemeinsam mit dem behandelnden Arzt manchmal ein längerer Prozess.
Die Annahme ist, dass hier die Schmerzverarbeitung geändert wird.
Einerseits und andererseits der Schlaf auch moduliert wird, sodass der nicht erholsame Schlaf zu einem erholsamen Schlaf wird und damit auch tagsüber diese erhebliche Fatigue nicht mehr auftritt.
Also das andere Symptom und aber auch möglicherweise ein Teufelskreis, den man noch nicht richtig verstanden hat. Unser Schwerpunktthema Fibromyalgie-Syndrom. Unsere Expertin im Studio, Frau Professor Rike Alten, hat ihre Fragen durchgesehen und sie jetzt auch mit ins Studio gebracht. Es gab eine Frage, nämlich von einer Hörerin. Sie hat starke Schmerzen zwischen Schulterblättern und auch Oberschenkel. Am Oberschenkel würde ich das so verstehen. Sie nimmt Atorvastatin, das ist ein Cholesterinsenker. Sie hat es abgesetzt, da als Nebenwirkung Muskelschmerzen verursacht werden können seit 14 Tagen. Aber die Muskelschmerzen sind noch nicht besser geworden. Sie fragt, ob das tatsächlich Fibromyalgie auch sein könnte.
Also ich glaube, wenn so ein eindeutiger Zusammenhang besteht zu der Einnahme von Lipidsenkern, dann sollte man das als allererstes mal anschuldigen auch. Mhm. Wir sehen das immer wieder, dass Patienten wirklich extreme Muskelbeschwerden bekommen. Ganz ähnlich, wie es auch nicht so bekannt ist, von Aromatasehemmern.
Was sind das zum Beispiel für
Medikamente? Zum Beispiel Medikamente in der Nachbehandlung von Brustkrebserkrankungen. Mhm. Auch die können ganz ähnliche Muskelbeschwerden auslösen wie die Lipidsenker. Und was ich auch hinzufügen möchte, ist die Tatsache, dass es doch eine längere Weile dauern kann, bis sich diese Beschwerden nach Absetzen der Lipidsenker wieder normalisieren können.
Ah, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wie lange muss man dazu warten?
Na, manchmal sogar ein halbes Jahr.
Also da möge die vielleicht mit dem Hausarzt, mit der Hausärztin besprechen,
wie es Alternativen gibt.
Alternativen und auch wie sie da abwartend möglicherweise noch vorgeht. Jetzt gibt es eine Hörerin, die war schon vor den Nachrichten in der Leitung und schön, dass wir sie jetzt auch hören können, aus Kassel nämlich. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Ihre Frage.
Mein Name ist Hilgenberg, ich rufe aus Kassel an und habe ungefähr seit gefühlten 30 Jahren Fibromyalgie. Wurde zunächst abgetan, Verlegenheitslösung der Ärzte und an Spinnenweh und naja gut. Und ich habe allerhand versucht und habe also unter anderem seit ungefähr 5 Jahren einen prima Arzt hier in Kassel, der mir sehr viel hilft und das Beste aber ist, wir haben eine Selbsthilfegruppe gegründet, die alle von dieser Krankheit betroffen sind. Es sind 14 Damen und ein Herr, nur wegen der. Und wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat, haben vieles getan im vorigen Jahr mit Atemtechnik, mit Gymnastik, mit Tanzen sogar haben wir versucht und einfach und fröhlich sein und die Krankheit annehmen und es gibt ja doch keine Änderung und das macht ungeheuren Spaß und wir kennen uns jetzt schon über ein Jahr und wir kennen auch unsere privaten Sorgen und Nöte und das ist einfach wunderbar, sich da auszutauschen.
Frau Poser-Altner hat ganz besonders und sehr aufmerksam zugehört und sich irgendwie gefreut.
Ich freue mich auch über diesen Weg, den Sie beschritten haben, weil Sie haben im Grunde einen Weg beschritten, der es Ihnen gestattet, wieder Lebensfreude zu finden, trotz der Erkrankung und mit der Erkrankung. Und ich glaube, dass diese Bereicherung in der Selbsthilfegruppe auch Sie in der Verarbeitung der Krankheit positiv beeinflussen wird im Weiteren. Das ist ein ganz toller Weg, dass Sie sich da in der Gemeinschaft zusammengeschlossen haben. Und manches Leid lässt sich dann auch besser ertragen. Auch die Schmerzen werden vielleicht sogar im gemeinschaftlichen Tanzen oder in der Bewegungstherapie in den Hintergrund treten.
Vielen Dank, Frau Hilgenberg, für die Schilderung auch jetzt Ihrer persönlichen Situation, aber auch dieser Initiative, von denen es auch andere entsprechend gibt. Es gibt wahrscheinlich eine Liste dort, die man im Internet auch finden kann. Vielen Dank und eine gute Zeit. Grüße auch an Ihre Gruppe in Kassel. Trotzdem nochmal zu der Prognose auch. Da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Was muss man den Patientinnen und überwiegend Patientinnen und dem Patienten sagen, wenn diese Diagnose sich nun so klärt? Was müssen Sie erwarten? Gibt es eine Lebenszeitverkürzung? Wie ist so etwas?
Das Wichtigste ist, glaube ich, die Botschaft, es handelt sich um eine gutartige Erkrankung. Das ist das Allerwichtigste. Gleichwohl leidet der Patient, die Patientin, unter den Symptomen, aber sie führt letztlich nicht zu einer Verkürzung der Lebenszeit. Und jeder Patient muss wirklich seinen eigenen Weg entwickeln, um mit dieser Krankheit auch zum Leben zurückzufinden.
Es gibt zu dem Mix aus Beschwerden noch eine Nachfrage. Nämlich diese Muskelschmerzen, dann die Erschöpfung, diese kognitive Beeinträchtigung. Könnte es auch sein, dass es Temperaturerhöhungen gibt?
Das ist mir eigentlich nicht berichtet worden bisher. Möglicherweise, wenn die Erkrankung beginnt, sozusagen nach einem grippalen Infekt, aber unmittelbar, dass die Erkrankung mit einer Temperatureinhöhung einhergeht, ist mir nicht bekannt.
Sie haben Patientinnen und Patienten ja auch auf der Station und kontrollieren da selbstverständlich auch das. Nein, das ist nicht aufgefallen. Also es sei denn, es liegt jetzt etwas Akutes vor. Dann gibt es noch die Frage, eine Hörerin hat ein anderes Antidepressivum verordnet bekommen, Citalopram. Das Mittel hat den Schlaf wesentlich verbessert. Auch die Schmerzen halten sich in Grenzen, wenn sie ihre Ressourcen gut einteilt. Ist das eine adäquate Behandlung, möchte sie wissen? Kann sie dieses Medikament auch bedenkenlos über längere Zeit einnehmen?
Ich glaube, sie ist sicher auf dem richtigen Weg. Insbesondere, was die Hörerin ja auch beschreibt, ist die Verbesserung des Schlafes. Das ist schon mal der allererste Schritt, wirklich mit dieser Erkrankung besser umgehen zu können. Und unter Aufsicht des Arztes, der ihr dieses Medikament verschrieben hat, kann sie damit sicher eine ganze Weile erstmal weiter voranschreiten.
Sie hatten erwähnt in einem kurzen Zwischengespräch, dass dieses andere Präparat aus der gleichen Gruppe, Amitriptylin, gegeben werden soll im freien Intervall. Das heißt also, wenn die Beschwerden nicht ausgeprägt sind oder sich sogar gebessert haben.
Ja,
heißt das, dass man es mal gibt und mal nicht gibt? Oder
ich glaube, so würden wir das nicht machen. Nur wenn die Patienten bei uns zu dieser Infusionstherapie sind, dann verzichten wir in dieser Zeit auf das Amitriptylin. Aber wenn sie sozusagen nicht in Behandlung sind, dann ist es eigentlich das Mittel der Wahl zur Dauerverordnung.
Jetzt gibt es einen Hörer aus Westfalen. Einen schönen guten Tag.
Ja, einen guten Tag in die Runde. Ich habe zufällig im Auto gesessen, Deutschlandfunk gehört und dieses interessante Thema für mich dann mitgehört. Bei mir ist Fibromyalgie festgestellt worden 2014. Ich habe seit Jahrzehnten, ich bin 53 Jahre alt, Rückenprobleme, Empfindlichkeit der Haut, Druckempfindlichkeit vielmehr, Schlafstörungen, keinen erholsamen Schlaf und so weiter. Dann kam ich in eine Rheumaklinik. Es ist auch schon in jungen Jahren halt immer mal wieder Rücken, mittlerweile Bandscheibenvorfall, aber Rücken geröntgt worden und so weiter und so weiter. Was ich empfinde, das habe ich auch in dem Vorgespräch gesagt, man wird jetzt auch mit der Diagnose, die festgestellt worden ist, so habe ich das Gefühl, oft nicht ernst genommen. Ich habe 2014 auch einen Burnout gehabt. Ich habe 30 Jahre Vertrieb gemacht, habe einen tollen Arbeitgeber, der mich umgesetzt hat. Bin jetzt seit 4, 5 Jahren in der Verwaltung. Alles ist super. Habe aber trotzdem, es ist keine Therapie, die gemacht wird. Bin ab und zu noch mal bei meinem betreuenden Psychologen. Und der hat mir auch
Amitriptylin war das Präparat, genau, was wir hier genannt hatten.
Das war für mich genau, das war aber eigentlich aus der Psychogeschichte heraus, dass ich gesagt habe, ich bin so unruhig, habe keinen ruhigen Schlaf. Und das war für mich sehr erholsam. Wollte es mir jetzt wieder verschreiben lassen, da war dann so ein bisschen, ja, man darf es nicht so viel. Und meine Frage geht jetzt eigentlich auch dahin, was kann man eigentlich machen? Also diese Infusionstherapie, wie gesagt, immer wieder, wenn man sagt, man hat Fibromyalgie, ja gut, ich sag das jetzt einfach mal westfälisch, ja, der hat einen an der Klatsche, das hängt doch alles damit zusammen. Und das erlebe ich auch heute immer noch wieder. Bei mir ist auch ein MRT gemacht worden, weil ich Schwindel hatte. Ja, da ist nichts festzustellen, alles ist gut.
Frau Professor Alten hat sehr aufmerksam zugehört, hat einige Male schon genickt.
Dieses Gefühl des Alleinegelassenseins. Man gewöhnt sich dran, man nimmt die Schmerzen hin, sind immer wieder diese Spitzen da, naja gut, dann geht's halt wieder. Und immer wieder kommt was hinzu, ich bin jetzt auch wieder in einer Physiotherapie, weil ich jetzt wieder Rückenprobleme hatte, Schulterprobleme, ist auch wieder geröntgt worden. Ja, Anfänge von Arthrose, altersbedingt, ja, muss man machen, ein bisschen Bewegungstherapie, ein bisschen was abnehmen, ein bisschen Sport machen.
Ich denke, die Gesamtwürdigung von Frau Professor Alten ist nicht westfälisch in ihrem eben genannten Sinne. Dankeschön.
Ich glaube, dass Sie sich alleingelassen fühlen mit dieser Erkrankung. Damit sind Sie nicht allein. Die meisten Patienten mit dieser Erkrankung fühlen sich alleingelassen. Deshalb ist es so wichtig, zum Beispiel so etwas zu versuchen wie eine Selbsthilfegruppe. Oder zum Beispiel Verhaltenstherapie. Oder zum Beispiel Yoga. Alles Dinge, die man eben auch sehr gut in der Gruppe machen kann und sehr gut über die Rheumaliga. Da wird wirklich viel angeboten für diese Patienten mit dieser Erkrankung. Und sie werden dort auch ernst genommen. Beim Rheumatologen in der Tat werden sie ernst genommen, weil wir kennen diese Erkrankung. Und leider können wir bisher die MRT-Befunde vom Gehirn noch nicht so interpretieren, weil es auch Spezialuntersuchungen sind, wie wir es gerne möchten. Aber in der Zukunft wird es sicher weitergehen. Wir werden neue Erkenntnisse sammeln. Und Sie haben ja selber gesagt, das Amitriptylin hat Ihnen zum Beispiel schon mal einen erholsamen Schlaf verschafft. Das ist der erste Weg überhaupt, um eine Veränderung dieses Krankheitsbildes zu erreichen.
Da waren die Bedenken des Hörers, dass er das nicht vielleicht ständig nehmen könnte.
Also diese Bedenken teile ich nicht.
Oder positiv ausgedrückt?
Positiv ausgedrückt ist es sicher von großem Gewinn für den Patienten, wenn er in einer adäquaten Dosierung dieses Amitriptylin durchaus auch über einen längeren Zeitraum, also das heißt über Jahre, einnimmt.
Das heißt, er möge in dieser Hinsicht mit seinem behandelnden Arzt, Ärztin auch sprechen. Mhm. Das wäre die Empfehlung. Ja. Schönen Dank für diesen Anruf und vielleicht ist da doch ein wegweisender Hinweis mit dabei gewesen dann als Rückmeldung. Dann aus Darmstadt eine Hörerin. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, hier ist Gisela Hauke am Telefon aus
schönen
Darmstadt.
Mhm.
Hören Sie mich?
Ja, bitte. Ja, Ihre Frage,
Tag,
bitte. Schönen guten Morgen.
Frau Dr. Alten. Ich habe mehrere Fragen. Ich leide seit über 20 Jahren an Fibromyalgie und war auch schon zweimal in einer stationären Schmerztherapie. Leider wurde unsere Schmerztherapie hier in Darmstadt aus Kostengründen geschlossen, sodass wir hier keine Möglichkeit mehr haben. Ich habe für mich auch mit den Entspannungstechniken und mit verschiedenen Lebensumstellungen einen Weg gefunden, damit klarzukommen, was natürlich für jeden Tag immer wieder eine Herausforderung ist. Deshalb meine Frage ist, haben Sie Erfahrung, dass man mit Ernährung Einfluss auf Fibromyalgie nehmen kann?
Ich danke Ihnen sehr für diese Frage. Ich hatte ja ganz am Anfang angesprochen, dass es neuere Untersuchungen gibt, dass das Mikrobiom, das heißt die Darmflora, bei den Patienten mit Fibromyalgie sich von gesunden eindeutig unterscheidet. Das sind ganz neue Forschungsergebnisse und die Untersuchungen müssen weiter fortgeführt werden, um auch zu zeigen, ob eine ganz bestimmte Ernährung diese Veränderungen des Mikrobioms, die ja sozusagen im Rahmen der Erkrankung vielleicht entstanden sind, wieder korrigieren können. Da stehen wir ganz am Anfang mit der Forschung, aber ich denke, in ein, zwei Jahren werden wir gerade zu diesem Punkt Ernährung und Fibromyalgie vieles Neues noch beitragen können.
Da kommt noch meine nächste Frage. Gibt es eine Möglichkeit, dass zum Beispiel jetzt auch mein Hausarzt diese Infusionstherapie, die Sie am Anfang ansprachen, vielleicht von Arzt zu Arzt nochmal bekommen könnte, dass er sowas zu Hause hier in Darmstadt auch weitergeben
könnte? Frau Professor Alten schüttelt den Kopf.
Also das ist eine ganz spezielle Therapie, die sozusagen wir in unserer Klinik wegen der großen Erfahrung, die wir dort haben, teilstationär, also halbambulant durchführen, auch wegen potenzieller Risiken und Überwachung der Patienten. Ich glaube, das ist keine Therapie, die in einer Hausarztpraxis durchgeführt werden
Aber
könnte.
Aber es möge die Spezialklinik kontaktiert werden, genau, im Hinblick auf so etwas und dann mögen ja da die Verbindungen auch aufgegriffen werden. Mhm. Vielen Dank für diesen Anruf. Es gibt noch für Herrn Hummel aus Süddeutschland eine halbe Minute. Herr Hummel, Ihre Frage. Geht so schnell?
Jo, halbe Minute wird kaum reichen. Schönen guten Tag
zusammen. Nee, ganzer Fall nicht, aber die Frage.
Die Frage ist, ich nehme seit 5 Jahren Cortison. Ich habe also, bei mir wurde Weichteilrheuma diagnostiziert. Ich war deswegen noch im Krankenhaus vor 5 Jahren und ich komme da nicht von runter. Und mit all den Nebenwirkungen, die ja Cortison hat, zumindest nach Beipackzetteln, ich suche eigentlich eine Alternative. Auch die Schilddrüse ist mittlerweile so, dass ich da auch Thyroxin einnehmen muss und dann auch wieder Magenschutz und so weiter. Ne? So ein Cocktail jeden Tag. Und eigentlich möchte ich da ja mal runterkommen von. Ich kann es, komme es aber nicht. Ja, Beschwerden, ne? Dauerbeschwerden im Grunde genommen.
Vielen Dank für die zugespitzte Frage. Aber bei Cortison ist die Frau Professor Alten schon zusammengezuckt.
Genau, das ist also, wenn die Diagnose Weichteilrheumatismus stimmt, ist es die falsche Therapie. Und entweder muss die Diagnose überprüft werden oder die Therapie angepasst werden.
Was können denn da möglicherweise bei Muskeln für andere Probleme beispielsweise sein?
Eine Langzeitkortikoidtherapie macht einen richtigen Muskelschwund, macht ein Wasting-Syndrom, ja, wie wir es früher immer wieder gesehen haben. Und hat natürlich auch, führt zu einer Unterdrückung der Nebennieren und der körpereigenen Produktion von Cortison.
Aber wann kann es bei welchen Erkrankungen, die auch mit Muskelschmerzen einhergehen, helfen?
Wir haben zum Beispiel Myositis, also entzündliche Muskelerkrankungen, die die Haut mit einbeziehen oder auch nicht. Und da ist natürlich zumindest in der Anfangsphase Cortison das Mittel der Wahl, wird dann aber durch eine langfristige Cortison-einsparende Basistherapie abgelöst und ersetzt.
Also solche anderen Muskelschmerzen, die entstehen können, die müssen immer sehr genau abgeklärt werden. Die kann man aber auch leicht abklären.
Wir machen Hautmuskelfaszienprobeentnahmen bei diesen Erkrankungen. Die werden sehr aufwendig neuropathologisch untersucht. Und in aller Regel haben wir dann ein klares Ergebnis.
Und bei Fibromyalgie ist es eben halt negativ. Das heißt, Sie finden nichts von dem, was man bei anderen entzündlichen Erkrankungen, ja, finden würde. Damit haben wir eine breite Tour d'horizon um das Fibromyalgie-Syndrom dort gemacht. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Fragen. Dank an unsere Expertin hier im Studio, Frau Professor Rike Alten. Sie ist Chefärztin Abteilung Innere Medizin 2 Rheumatologie der Schlossparkklinik in Berlin am Akademischen Lehrkrankenhaus der Charité. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotho am Mikrofon.